war super.
Das ist ja unfassbar.
Hallo liebe Fußballassis und Freunde des vierten Aufnahmeversuches und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Casa Class. Ja, ich habe mir eigentlich einen super lustigen Spruch ausgedacht, aber da wir jetzt zum vierten Mal dieses Intro aufnehmen müssen, habe ich auch keine Lust mehr. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Möppi und bei mir sind heute Marc und Lukas. Hallo Jungs.
Servus, hallo zusammen.
Hi zusammen, diesmal ohne Voice Crack und alles. Jetzt gehen wir rein.
Ja, ich sag's trotzdem nochmal. Herzlich willkommen in der Timeline, in der Xabi Alonso nicht mit Borussia Mönchengladbach Meister geworden ist, sondern Gerry Seoane mit Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Borussia Dortmund verloren hat. Und damit sind wir eigentlich schon in medias res, wie der Lateiner sagt. Und ja, Marc, wie fühlen wir uns?
Wir fühlen uns so wie das Wetter, würde ich sagen, momentan, oder? Also, kurzes Hoch, das war so am Wochenende erreicht. Also ich habe zum Glück, glaube ich, alles richtig gemacht. Bin nicht im Stadion gewesen und das Wochenende verreist. Hab mir mal ein wenig Auszeit genommen und perfektes Wetter erwischt und jetzt nehmen wir gerade am Montagabend auf. Es hat den ganzen Tag durch geregnet und es ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer Gladbach-Saison. Ist eigentlich die ganze Zeit nicht ganz so schönes Wetter, dann kommt mal so ein kurzes Hoch. Das hatten wir definitiv letzte Woche in Wolfsburg und ja, dann kommt die Ernüchterung mit dem Regen oder in unserem Fall dann, um im Bilde zu bleiben, mit Borussia Dortmund.
Und im kurzen Hoch holt man sich dann nur noch einen Sonnenbrand, ne? Wie ich im Stadion. Aber Lukas, du bist auch so ein Kandidat für Sonnenbrand, oder?
Ich bin normalerweise, wenn es um Sonnenbrand geht, ganz vorne mit dabei, obwohl ich ja auch einer von denen bin, der dann immer sagt, ich habe mich doch eingecremt. Nun ja. Das Wetter habe ich trotzdem mitgenommen am Samstag noch vor dem Stadion, habe dann aber den taktisch cleveren Move gemacht und mich dann in der Nordkurve ein bisschen weiter nach oben gestellt, so gerade aus dem Sonnenbereich raus, dass man zumindest noch das Spiel sehen konnte, ohne dass das dann gesundheitlich langfristig irgendwelche Folgen hatte.
Ja, ich stand wieder im Block 13. Und irgendwie ist es so, man sieht es kommen, dass jetzt jeden Moment das Sonnenlicht einen küsst und dann, ist es soweit und du konntest es nicht verhindern.
Also ich würde Lukas gern widersprechen. Ich glaube, gesundheitlich hat es nur dann keine Folgen, wenn man sich das Spiel nicht anschaut.
Alles andere. Meint ihr jetzt körperliche Gesundheit, nicht mentale? Das ist nochmal was anderes.
Also ganz ehrlich, Freunde, wollen wir nicht über irgendwas anderes Schönes sprechen? Ich weiß nicht, wir können ja ab sofort gerne Vorschläge der Zuhörer annehmen, über was wir mal quatschen sollen. Stellt euch mal vor, wir würden so eine Folge machen über, ja, zum Beispiel über das Relegationsspiel damals gegen Bochum, so was wir auch in unserem Intro haben. Einfach mal eine Aufnahmefolge dazu und einfach mal so ein Spiel rauslassen. Ich weiß auch nicht. Was soll man noch sagen, ey? Es ist jede Woche irgendwie dasselbe.
Ja, irgendwas ist immer. Und was auf jeden Fall dasselbe war, das war die Aufstellung beim Spiel gegen den BVB. Wir haben nämlich gestartet mit Jonas Omlin im Tor, dann Max Wöber, Nico Elvedio und Marvin Friedrich davor in einer Dreierkette. Da Luca Netz und Stefan Leiner auf den Außen, Koitakura und Jule Weigel im Mittelfeld und als vordere drei waren Gumu, Player und Honorar eingeteilt. Und es wurde wieder beabsichtigt, den tiefen Block zu stellen und es hat mal wieder dazu geführt, dass wir innerhalb von kürzester Zeit zurücklagen.
Ja, es hat so ein bisschen Charakter vom Hinspiel gehabt, ne? Also wir haben im Hinspiel ja in Dortmund frühes 2-0 gemacht, waren früh in Führung. Dann hat Dortmund ja vor der Pause, glaube ich, noch das Spiel gedreht. und uns am Ende dann mit Donje Malen, glaube ich, war es in der Nachspielzeit aufs leere Tor 4-2 geschlagen. Und als wir 2-0 zurücklagen, habe ich noch zum Kollegen gesagt, ja, also das ist jetzt so das Einzige, worauf man noch hoffen kann. Also ich glaube, jeder, der bis zum 2-0 dieses Spiel gesehen hat, der war sich sicher, okay, also wenn wir hier in Rückstand gehen, dann irgendwie fehlt so ein bisschen die Idee, wie hier was passieren soll. Wir waren ja anders als noch in Wolfsburg in den entscheidenden Momenten sowohl im Abwehr- als auch im Mittelfeldpressing überhaupt nicht griffig. Wenn wir mal rausgeschossen sind, dann haben wir dahinter immer die tiefe Absicherung vergessen, beziehungsweise auch das konsequente Nachschieben. Obwohl das halt in der Vorwoche in Wolfsburg extrem gut funktioniert hat, aber Dortmund spielt es natürlich gerade auch im Zentrum so, dass sie noch ein bisschen mehr in der Staffelung sind, ein bisschen mehr Tiefe direkt haben wollen. Und ja, irgendwie hatte ich so nach 15, 20 Minuten das Gefühl, okay, irgendwie passiert hier gar nichts in diesem Spiel. Also Gladbach hat gefühlt gar nicht den Ball und wenn, dann versuchen wir entweder Stevie Leiner als flachen Außenverteidiger anzuspielen, der irgendwie mit links oder mit rechts den Ball blind die Linie lang pölt. Oder halt Marvin Friedrich eröffnet zum 700. Mal aus der Halbverteidigerposition.
Ja, mit dem langen Ball, ne?
Ja, es ist ganz ehrlich, so könnt ihr euch an zwei andere Situationen erinnern? Irgendwas, was wir anders gemacht haben?
Nicht so wirklich. Also, was du schon sagst, das Nachrücken hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist selbst mir als, wie Tobi so schön sagt, interessierten Laien aufgefallen, dass entweder Adeyemi oder Beino Gittens außen den Ball am Fuß hatten, aber weder Netz noch Leiner rausrücken konnten, weil dann Friedrich und Wöber nicht nachgerückt sind. Und das hat einfach Möglichkeiten geschaffen für Borussia Dortmund, die absolut nicht nötig waren, die man quasi mit einem einfachen Handgriff hätte verhindern oder wenigstens interagieren hätte können.
Ja, ich glaube, wir müssen ja auch nicht drüber sprechen. Also Jamie Beino Gittens, wahnsinnig hohe individuelle Qualität. Also da waren ein paar Situationen dabei, da denkst du dann auch mal ganz schnell an andere Spieler im internationalen Profifußball, die wirklich zur Weltspitze gehören. Du siehst aber bei Beino Gittens dann eben auch, da war, glaube ich, eine Situation, da stand schon 1 oder 2-0, wo er dann mit dem Ball fast bis auf Omlin zudribbelt, wo er halt einfach den Abschluss nicht nimmt. Wenn der Spieler ein bisschen kompletter wäre, hätte er uns noch mehr wehtun können in dem Spiel, definitiv. Weil wir haben ja eigentlich schon den Vorteil, wir gehen aus dem 5-2-3 meistens gegen den Ball ins 5-4-1, sodass wir am Flügel doppeln können mit Ngumu oder auch Honorar. Und die ersten Minuten war ja noch Ngumu auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, irgendwie Ngumu, entweder ist er viel zu schnell angelaufen, hat, glaube ich, in dem Spiel 3 Beinschüsse von Beino Gittens gefühlt bekommen. Und was Möppi schon gesagt hat, dann halt, es geht ja einfach nur darum, die Überzahl am Flügel auch zu nutzen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, wir wollen so maximale Risikovermeidung haben und bloß irgendwie die Box verteidigen. Und solange Dortmund vorher um den 16er rumspielt, ist uns das noch egal. Aber ja, weiß ich nicht. Also jeder, der das Champions-League-Spiel von Dortmund bei Atletico Madrid gesehen hat, der hat auch gesehen, dass Dortmund verwundbar ist im Ballbesitz und dass sie eben nicht die gefestigsten Strukturen haben. Jetzt ist Atletico natürlich sehr, sehr hoch angelaufen, dass wir das nicht unbedingt tun sollten, wenn nicht unbedingt tun wollen, haben wir schon das ein oder andere Mal gezeigt, aber da fehlt mir dann halt so ein bisschen diese Variabilität auch in unserem Spiel, dass wir auch mal zeigen, dass wir mutig sind. Wir haben ein Heimspiel, ausverkaufte Hütte und gefühlt nach 30 Minuten haben wir nicht einen Moment gehabt, wo man wirklich das Gefühl hatte, ey, wir sind richtig griffig da, wir schmeißen uns in den Zweikampf und wir haben eine gute Optimierung gegen den Ball.
Ja gut, der erste Zweikampf, den Nico Elvedi geführt hat, der war ja schon relativ ruppig, sag ich mal, aber obwohl es fair war, weswegen Aller dann vom Feld musste. Aber ja, du hast recht, man hat ja, also, und wir tun es nicht, weil wir keine Abläufe dafür haben. also man hat ja in der Anfang der zweiten Hälfte ziemlich deutlich gesehen, dass Borussia Dortmund, wenn man die auch mal ein bisschen hoch anläuft und stört, dass die da auch mal ihre Probleme haben können. Dass die dann die Klasse haben und ja, einfach gut mit dem Ball sind, um sich da aus so einem Pressing rauszuspielen. Das ist klar, aber das deshalb komplett sein zu lassen, sondern einfach nur zu sagen, ab der Mittellinie fangen wir mal so zaghaft anzulaufen. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, es geht halt dabei viel um Mut und um Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein und der Glaube an die eigenen Abläufe. Und wir haben in Wolfsburg in der ersten Hälfte, aber natürlich auch im zweiten Durchgang, klar, da war Wolfsburg scheiße, aber im ersten Durchgang haben wir gegen den Ball echt vieles sehr, sehr gut gemacht. Gerade im Nachschieben, auch der Halbverteidiger dann. Und ich meine, Lukas steht häufig im Stadion, stehen wir zusammen, wenn wir gemeinsam dort sind. Und Lukas bekommt es ja auch mit, wie häufig ich im Stadion da stehe und einfach rufe, hey, mutiger, raus, kompakter. Und in diesem Spiel hättest du gefühlt durchgehend rufen können, dass man mutiger sein muss. Weil du gewinnst in Wolfsburg das Spiel, womit ja keiner wirklich gerechnet hat. Und dann startest du in dieses Heimspiel. Und ja, gefühlt bist du in der Anfangsphase viel zu passiv teilweise. Und ja, also ich meine, wir haben ja auch nicht viel zugelassen. Das ist ja noch das Schlimmste. Wir kriegen ja das 1-0 daraus, dass Nico Schlotterbeck, tut mir leid, also ich bin eigentlich kein großer Fan von ihm, aber er ist halt leider in der Spieleröffnung brutal stark. Also der Ball ist wahnsinnig gut.
Ja, hätte sich aber auch vermeiden lassen können, wenn Wöber da gesehen das Abseits erkannt hätte und es nicht aufhebt, oder nicht?
Nee, der Ball, also der Laufweg von Sabitzer kommt aus einer Mittelfeldposition heraus. Er läuft aus dem Achterraum ein. Also der Ball von Schlotterbeck, deswegen sage ich, ist wirklich Weltklasse gespielt. Also ganz ehrlich, das...
Naja, also wenn ich mir hier die Sportschau-Wiederholung angucke, dann steht Sabitzer vor Wöber und läuft dann ein. Er kam gerade selber aus dem Abseits.
Okay, ja, dann ich seht es mir nach, dass ich mir einfach auch dieses Spiel nicht nochmal zu Gemüte führen wollte.
Also er hat sich quasi umgedreht und dann in den Raum. Ist ja auch egal, Wöber hebt das Abseits auf und dann ist auch, also dann müssen wir auch über Omlin sprechen, der so halb rauskommt. Der Sascha mit seiner Torhüter-Analyse hat es gesagt, das war einfach, er hätte sich entscheiden müssen, aber hat so abgebrochen, geht zurück, steht dann ein kleines Stückchen zu weit und dann haut Sabitzer den einfach rein. Oder Lukas, wie hast du es gesehen?
Ja, definitiv. Also ich habe es ja auch schon bei uns in die Gruppe direkt geschrieben nach dem Tor, was war Omlins Mission jetzt gerade in der Aktion? Also klar, der lange Ball kommt. Du hast als Torwart dann natürlich die paar Sekunden Zeit zu überlegen, gehst du jetzt entgegen oder bleibst du auf deiner Linie und vertraust deinen Vorderleuten? Und Omlin macht irgendwie so eine Mischung aus beidem. Er kommt erst dem Ball entgegen, dem Spieler entgegen, merkt dann vielleicht, oder vielleicht hat das auch ein bisschen was mit mangelndem Selbstvertrauen noch ein bisschen zu tun, jetzt nachdem er so lange raus war, geht dann doch nicht konsequent zum Ball hin, bricht mitten in der Bewegung praktisch wieder ab, tritt den Rückzug an und gefühlt steht er dadurch ja beim Abschluss genau in der Position, dass Sabitzer den Ball so schön über ihn drüber bekommt. Also diese schöne Flugbahn, die der Ball dann ja praktisch über ihn drüber hinweg nimmt. Ich behaupte jetzt mal, bleibt Omlin auf der Linie, hast du eine ganz andere Aktion. Zumal der Ball ja auch, als er von Schlotterbeck gespielt wird, er geht ja gar nicht mal direkt aufs Tor. Er geht ja praktisch weg vom Tor. Also sehr unglückliche Entscheidungsfindung in dem Moment von Omlin.
Ja, ich glaube auch, es ist genau das, was du gerade gesagt hast, so es ist. Es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Also er ist ja so, wenn du es aus der Hintertorkamera siehst, dann denkst du dir ja, warum macht er nicht einfach den Arm hoch? Also der kann den Ball ja easy abwehren. Da sieht es ja wirklich einfach aus. Aber das Problem ist, glaube ich, dann halt die Reaktionszeit. Und Ja, wenn du das Wissen vorher hast, wo Sabitzer abschließt, dann wird Omlin wahrscheinlich einfach rauslaufen, den Ball abfangen, weil das hätte er easy geschafft. Also das wäre dann auch noch klarer geworden als in Halbzeit 2 beim vermeintlichen Elfer gegen Adeyemi, wo wir ja später mit Sicherheit auch nochmal kurz drüber schnacken. Ja, und ich glaube, man muss es ihm, das hast du auch schon gesagt, Lukas, ich glaube, man muss es ihm einfach irgendwo auch ein bisschen zugestehen. Er hat halt lange Verletzungspause hinter sich. Da fehlen dir dann genau in diesen Momenten einfach auch kurz die Abläufe. Entweder die letzte Entschlossenheit zu haben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier, ich ziehe das Ding durch und im schlimmsten Fall räume ich ihn ab, dann ist es faul und gelb und Elfmeter. Ja, so sieht es halt blöd aus, aber diese Szene hat ja so vieles. Also es fehlt der Druck auf Schlotterbeck dadurch, dass wir halt wirklich kompakt im Block stehen. Man kann es in der Tiefe schwer verteidigen, weil der Lauf schon echt gut ist, aber ja, das passiert. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Summe des Ganzen, wie Gladbach da auch in die ersten Minuten rangeht.
Es passt einfach irgendwo ins Bild. Alle sind sich irgendwie in ihrem Tun nicht ganz so sicher. Was man auch wenige Minuten später vielleicht an Gumus verunglücklichter Abwehraktion sieht. Er kommt da eigentlich hin. Schlotterbeck kann da wenig tun. Aber aus Versehen stempelt der ihn schön um Fuß, Elfmeter. Ja, scheiße. Ist einfach, hast du Kacke am Schuh. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Borussia in jedes verfügbare Fettnäpfchen tritt, das da ist.
Aber ganz ehrlich, sagt ihr, dass das, also ich habe viel auf Twitter gelesen, so, ja, ist voll dumm von Gumu und voll unnötig. Ich finde halt, der will doch einfach nur den Ball blocken und
ja, der Ball war halt noch in die andere Richtung, aber es passiert, tritt ihm auf den Fuß, wenn er da ein bisschen aufmerksam ist, dann kann er das vermeiden, aber ja.
Es ist zumindest eine Aktion, wo ich jetzt auch sagen würde, ich habe so Aktionen, denke ich, auch von einem Nico Elvedi, der gelernter Innenverteidiger ist, auch schon mal gesehen. Also klar spielt es wahrscheinlich noch ein bisschen mit rein, dass das einfach keine gewohnte Position ist für Ngumu in dem Moment und er dann vielleicht auch ein bisschen zu viel will. Vielleicht reicht es auch. Also Schlotterbeck ist gut mit dem Ball, aber der wird den jetzt wahrscheinlich auch nicht mit drei Pirouetten auseinandernehmen. Dem einfach da so ein bisschen Kontra zu geben, statt nach dem Ball zu fischen, der, wie Möppi auch schon sagt, eigentlich schon in die andere Richtung wieder unterwegs ist. Ja, aber
es sah im ersten
unfassbar Moment dumm, wäre es so, etwas übertrieben.
Im ersten Moment sah es so, als würde er ihm das eine Bein wegziehen aus dem Block raus. Da hätte ich schon gesagt, das ist einfach blöd. Also im Laufen auf den Fußstiefeln, ja, das passiert nun mal. Und dann, dass dann Sabitzer dann den Elfmeter reinmacht, das ist auch klar. Ja, es ist einfach, es kommt momentan ziemlich viel zusammen. Wir haben wirklich Glück momentan, wirklich, wirklich Glück, dass wir Franck Honorat und seine Ecken haben. Ich glaube, schon 12 Tore nach Ecken diese Saison und wie Wöber da frei steht bei der Ecke, das, also wie Dortmund da verteidigt, das checke ich auch nicht.
Ein Berg der Schweiz, der österreichischen Alpen, Österreicher ist der gute Mann.
Ja.
Ein Berg der österreichischen Alpen, einfach komplett übersehen, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, ist also Standards definitiv eine Waffe bei uns. Ich denke, dass da auch Honorat einen großen, großen Anteil dran hat, einfach aufgrund der Qualität seiner Standards, die er spielt. Steht, glaube ich, auch inzwischen bei 11 Vorlagen oder irgendwie sowas. Das war auch nicht schlecht, weiß ich jetzt gar nicht, wann wir das letzte Mal, müsste wahrscheinlich dann irgendwie Richtung Lars Stindl oder so gegangen sein, dass wir jemanden in dem Bereich hatten, was die Vorlagen angeht. Auf jeden Fall schön reingespielt und ja, schwer verständlich, wie dann ein Team auf dem Niveau von Borussia Dortmund den Wöber so komplett übersehen kann, dass er so schön platziert dann auch den Kopfball da setzen kann. Und ja, dann fing ja so ein bisschen das Hoffen dann doch wieder an, entgegen jeder Vernunft.
Ja, irgendwie kam Gladbach ins Momentum rein und man hatte generell das Gefühl, das Spiel wird auf einer Ebene gewonnen, die vielleicht nicht die oberste taktische Ebene ist, sondern mehr das über das Momentum, über das, was Marc schon gesagt hat, über das Selbstvertrauen, über den Mut kommt. Das ist ja ein legitimer Punkt. Und Borussia hatte dann wieder mehr den Zug nach vorne. Aber bis auf die Chance von Honorar, wo er versucht, das Ding vorbeizuspitzeln am Torwart von Borussia Dortmund, viel mehr kam da auch nicht bei rum. Oder Marc?
Also ich finde, du sprichst es schon gut an, das Momentum ist das Entscheidende. Das hat man ja auch in Wolfsburg schon gesehen, wo wir ja eigentlich das 1-1 aus dem Nichts machen, Ball von Itakura abgefälscht wird und danach kommen wir in unsere Aktionen. Das ist halt so die Dynamik, die so ein Fußballspiel schnell annehmen kann. Und ich glaube, dass Gladbach halt in dieser Saison sehr, sehr oft in den Spielen, wo wir gut performt haben, von einer gewissen Dynamik gelebt hat. Ohne jetzt zu sehr schwarz malen zu wollen, aber es ist nicht viel an Abläufen wirklich zu sehen, auch wenn das Wort Ablauf inzwischen in dieser Saison fast genauso häufig gefallen ist wie das Wort Prozess. Es ist halt irgendwie, leben wir dann immer ein bisschen davon, dass das Stadion kommt, dass der Gegner gerade verunsichert ist, dass wir jetzt gerade einfach mal auch einen leichteren Fuß haben. Das Ding ist halt, du hast schon eine Hypothek von 2 Toren. Also es ist ja nicht so, dass es zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 0-0 steht, wir 1-0 in Führung gehen, drauf und dran sind, das zweite nachzulegen. Sondern es ist ja wirklich so, dass wir bis dahin einfach so gar nicht im Spiel waren. Aus dem Nichts das 2-1 machen, wie ihr schon gesagt habt. Und dann halt mal anfangen und plötzlich da sind. So, ich weiß nicht, irgendwie so gefühlt waren die ersten 30 Minuten halt, als hätten wir die letzten 7 Wochen nur hoch verloren. So, und das, ich verstehe das nicht.
Ja, das ist halt, wie du schon sagst, wenn keine Abläufe da sind, dann musst du dich auf Sachen wie das Momentum und wie das, wenn kein Momentum da ist, aus der Kraft, die du dann in dir hast, aus der Kraft der Freundschaft von mir aus, irgendwie versuchen, ein Momentum zu schaffen. Und das kriegt unsere Mannschaft anscheinend nicht wirklich hin, beziehungsweise wenn man dann 1-0 führt, dann hält es nicht lange an, weil man dann wieder sieht, wir haben keine Abläufe und dann gibt es wieder direkt ein Gegentor. Und es lässt einen ratlos dastehen. Und jetzt sind wir wieder da, wo Flo und ich vor 2 Wochen waren und wieder komplett im Kreis. Und wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit angelangt, beziehungsweise ja, an der Halbzeit sind wir jetzt.
Ja, ich glaube, dass das Problem ist, und da sprechen wir jetzt schon seit Wochen drüber, natürlich gibt es diese Spiele, wo wir erfolgreich sind, wo wir dann aber vielleicht auch einfach erfolgreich sind, weil der Gegner nicht so stark war und, aber das ist vollkommen egal. Das sind die Spiele, die auch bei den Fans Kredit bringen. Aber dann hast du so ein Spiel wie Dortmund und jetzt müssen wir ja über die zweite Hälfte sprechen. Also zwangsläufig gelbe Karte für Adeyemi in der ersten Hälfte schon. Ja, also ich glaube, klarer geht's nicht. Macht er eine komplette Ringereinlage. Ich glaube, mit Honorar sogar war's. Ich weiß gar nicht, wen er gefault hat. Find's besonders lustig, dass er sich danach beim Schiedsrichter beschwert, nachdem er ihn einfach, also wirklich 3 Sekunden lang von hinten komplett mit beiden Händen
umarmt hat. Rucksack gespielt in der Szene, wirklich.
Ja.
Und nach seinem Foul dann zur gelb-roten Karte, da steht er ja noch da und schüttelt den Kopf und lacht. Und ich denke mir so, also wie geht das? Wie kann ich als Bundesliga-Profi 2-mal so krass das Gefühl haben, ja, ich habe doch gar nichts gemacht? So, ich meine, Edin Terzic hat hinterher im Interview gesagt, dass er sich schon bei der Mannschaft entschuldigt hat. Also hat das dann wohl doch noch verstanden. Aber ja, ich habe jetzt...
Es war einfach dämlich. Ja. Sorry. Ich weiß nicht, hat um 17 Uhr Loredana noch im Hockeypark gespielt, wo er unbedingt hin musste? Oder was war da los? Also, das kann ich nicht verstehen. Und im Endeffekt hat es aber das alles für Gladbach nicht einfacher gemacht.
Vielleicht war er auch einfach angepisst, dass er vorher den Elfer nicht bekommen hat, nach dem vermeintlichen Foul von Omlin.
So, jetzt kriege ich aber die rote Karte dafür. Jetzt habe ich es dem Schiri gezeigt.
Habt ihr den Artikel von der Bild-Zeitung gelesen? Zu der roten Karte von Adeyemi? Auch ihn lachend als Foto zu dem Beitrag? Und dann so nach dem Motto, dass er sich diese rote Karte ja absichtlich abgeholt hätte, um das nächste Wochenende frei zu haben. Und dann auch so spekulativ dann so, um Zeit mit seiner Rapper-Freundin Loredana zu verbringen. Also so viel mal wieder zur Bild-Zeitung, ne?
Ganz ehrlich, wenn das so wäre, dann hätte er doch beim Elfmeter schon so protestiert, dass er da gelb-rot bekommt. Also das ist ja sowieso das Kurioseste. Ich meine, wir müssen jetzt nicht groß drauf eingehen, das werden alle mitbekommen haben, aber also um Himmels Willen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich vom iPad saß, auf dem wir Sky Go geschaut haben, und ich rumgeschrien habe, weil er diesen scheiß Elfmeter gibt. Dann stehen sie da, der Schiedsrichter geht zur Seite, stellt sich so hin, dass der Elfmeter regulär ausgeführt wird. Und das Einzige, also vorher, er hört ja sogar vorher schon am Ohr und zeigt schon noch mal auf den Elfmeterpunkt, wo ich schon denke, wie können die diese Überprüfung abgeschlossen haben? Das war nie im Leben faul. Sky war immer noch dabei, die Wiederholungen zu zeigen aus drei verschiedenen Perspektiven. Dann schwenken die das Bild zurück. Auf einmal schießt er den Elfmeter rein. Ich denke, ja komm, dann können wir auch aufhören zu gucken, wenn das hier wirklich Elfmeter ist. Und in dem Moment wird dann plötzlich alles zurückgepfiffen. Der Schiri geht raus und nimmt den Elfer zurück. Freunde, wo kommen wir denn hin? Also ich meine, ich bin wahrhaftig wirklich kein Gegner vom VAR. Ich liebe es einfach nur, Emotionen beim Fußball zu haben. Und also das Edin Terzic, die ganze Dortmunder Bank, alle rasten sie aus draußen, freuen sich über das 3-1, sind total happy. Dann wird der Elfmeter dann doch noch zurückgenommen. Was passiert denn als nächstes? Also, ich blicke wirklich nicht mehr durch, es tut mir leid. Ja, wie kann ich denn auch als Schiedsrichter schon an Seite gehen? Wie kann ich denn nicht vor dem Ball stehen bleiben oder so?
Ja, also er hatte noch nicht gepfiffen, man sieht es auch in der Wiederholung. Gepfiffen hat er noch nicht, aber es ist wirklich, wenn doch die Überprüfung noch stattfindet, dann muss man das doch kenntlich machen, wie du schon sagst. Dann kannst du dich da nicht so dahinstellen. Das geht nicht.
War das denn, war das im Stadion angezeigt?
Nee, erst nach dem Elfmeter. Dann, ne?
Also ich habe es auch im Stadion so gar nicht verstanden. Also nee. Du stehst ja dann, wenn du in der Nordkurve standst, so wie wir jetzt, genau auf der anderen Seite. Und du siehst halt Omlin rauslaufen und trifft Adeyemi halt, und für mich war das eigentlich gar nicht zur Debatte irgendwie, dass es Elfmeter gab in dem Moment. Er schießt ihn dann ja auch rein, und dass du dann danach auf einmal diese Anzeige bekommst, VAR, ich habe auch absolut die Welt nicht mehr verstanden. Jetzt nachher in der Wiederholung macht es natürlich ein bisschen mehr Sinn, wenn man dann sieht, dass der Schiedsrichter noch nicht angepfiffen hat, aber also im Stadion war das Unverständnis auf jeden Fall noch mal tausendmal größer als dann jetzt im Nachhinein immer noch so ein bisschen, wie du schon sagtest, ne, dann sperr doch den Ball als Schiedsrichter oder was auch immer. Aber also ich kann da auch Sabitzer jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil es waren natürlich auch viele Pfiffe dann von der Südkurve allgemein, und dass du dann mal denkst, okay, jetzt hat der Schiedsrichter gerade gepfiffen und bist eh da in deinem Tunnel und schießt den rein. Tut mir Sabitzer in dem Moment leid, ne, wenn Dreierpack gewesen, aber
nein. Ja, Sabitzer tut, also wenn mir einer nicht leid tut, dann Sabitzer.
Boah, Maxi.
Na, nur mit Sabitzer, er tut so viel Gutes.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich denke jetzt nur, was hätte ich im Stadion gemacht? Ich glaube, mein Gedanke wäre so gewesen, boah, krass, ey, ich hätte niemals gedacht, dass das Elfmeter ist, und dann findest du dich ja eigentlich damit ab, dass es Elfmeter gibt, so, oder?
Ja.
Also das ist das, was ich eben meinte. So, dann ja, okay, dann wird es wohl Elfmeter sein. Ich habe es ja jetzt auch noch nicht gesehen. Die werden sich das wohl angeschaut haben, wird wohl richtig sein. Dann schießt er den rein, du denkst, ja, fuck, Digga, 3-1. Und im nächsten Moment auf einmal ist es kein Elfmeter mehr. Und dann ist es Ballbesitz für Gladbach. Also
ich habe im ersten Moment gedacht, war, ist da irgendwie eine Tätlichkeit passiert, irgendwie, als er angelaufen ist, dass da irgendein Dortmunder einen Gladbacher in die Fresse geschlagen hat. Oder und dann wurde angezeigt, Elfmeter, faul. Ja, also es macht wirklich an allen und Ecken überhaupt keinen Spaß, der VAR. Es tut mir leid.
Dem Friedrich haben sie in die Fresse gehauen. Ja.
Das wäre noch gewesen. Loredana, sag ich schon. Adeyemi nochmal zurückgekommen. Um Platz.
Ja, der war doch noch drauf.
War der ja, noch drauf?
Nein. Ja, der war doch der gefoult wurde, oder nicht?
Ach ja, stimmt.
Also die vermeintlich kam danach wurde. Dann.
Ja. Naja, stimmt.
Aber also ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon beim Schiedsrichter sind, ne, können wir bitte kurz drüber reden. Erste Hälfte, Ian Marzen. Da kann man schon, also das ist dunkelgelb, da gehe ich ja noch mit. Also
hart an
vor allen Dingen, trifft er den Ball nicht, ist es glatt rot, 100%.
Genau, aber er trifft halt den Ball und das zeigt er ihm ja, glaube ich, auch, dass er da irgendwie der Ball noch in der Nähe ist und deswegen gibt er nicht rot. Auch wenn Roland Wirkus natürlich hinterher gesagt hat, das ist eine klare rote Karte. Ich reg mich noch viel mehr über das Ding von Matcher in der Nachspielzeit auf. Weil das, also ich weiß nicht, für alle die es noch nicht gesehen haben, schaut euch bitte die Szene nochmal an. Das ist für mich die nächste klar rote Karte, wo es dann gelb gibt und wo dann ja sind noch 2 Minuten, dann spielen wir jetzt mal eben zu Ende. Ja, weiß ich nicht. Also, was ich immer noch mich frage, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, aber glaubt ihr, dass die gelb-rote Karte von Dortmund Fluch oder Segen war?
Ich glaube, dass, also, ja, für unser Spiel, dadurch, dass dann Hummels eingewechselt wurde und die auf eine Dreierkette umgestellt haben, was ja auch verständlich war, weil jetzt erst recht klar war, Plan von Gladbach ist, gib dem Ball Honorar und dann spiel das Ding vorne lang rein, dass du dann Hummels einwechselst, das ist logisch. So, und also, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist eher Fluch gewesen, obwohl Dortmund jederzeit in der Lage gewesen wäre, noch ein Tor zu schießen. Und so war es einfach ein bisschen weniger wahrscheinlich.
Ja, sehe ich auch so. Also, es war auch direkt, als die rote Karte dann gezeigt wurde, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl von, jo, jetzt haben wir sie. Also jetzt mit einem mehr auf dem Platz, jetzt spielen wir die hier noch 4-2, 5-2 oder so raus. Und es hat ja dann wirklich 3, 4, 5 Minuten in Überzahl gedauert, bis man dann auch gemerkt hat, es ist eher noch ein Päckchen in den Rucksack für Borussia, jetzt das Spiel machen zu müssen, also für Borussia Mönchengladbach, das Spiel selber machen zu müssen, den Ball selber am Fuß zu haben und irgendwie aus der eigenen Kraft heraus und nicht nur aus Umschaltmomenten und wird schon alles gut gehen heraus. Also es hat sich ziemlich schnell ja gezeigt, dass da die Ideen jetzt nicht in Hülle und Fülle vorhanden sind mit Ball.
Ja, ich glaube, die einzige Chance aus dem Spiel raus, die wir noch hatten, war, als der Lupfer auf Schwanchara kam, der schießt den Torhüter an, dann aus dem Rückraum, glaube ich, nochmal Player. Und dann kommt Hack nicht noch zum dritten Schuss. Das war so das Einzige, was wirklich so, also was nicht einfach nur Flanke vorne rein war. Und ja, ich möchte aber nochmal einmal auf eine Aktion, wenn wir jetzt schon bei seltsamen und blöden Aktionen sind, auf die Aktion hinweisen, als Süle auf dem Boden lag. Und die Dortmunder Physios und Ärzte auf den Platz gehen wollten. Und die Dortmunder Spieler sagen, haut wieder ab, das ist nix. Der simuliert nur. Aber so muss er vom Platz runter. Ja, und dann musste er wirklich vom Platz runter. Ach, fair ist anders. Naja. Haben auch viel gelegen dann die Dortmunder. Muss man schon mal anmerken.
Aber ganz ehrlich, also es tut mir leid, ne? Wir spielen, ich glaube, wann war die Gelb-Rote? 55. ungefähr? 55. Plus, ja. Minus, ja. Wir haben also knappe sagen wir mal, mit Nachspielzeit 40 Minuten. So, jetzt lass Dortmund von mir aus 10 davon am Boden liegen. Dann haben wir trotzdem 30 Minuten, wovon wir wahrscheinlich auch in 20 Minuten Minimum den Ball haben. Und wir sprechen über zwei Szenen. Wir sprechen über das Ding von Schwanscherer, den Kobel hält und im Nachschuss Player. Und wir sprechen über den Kopfball von Schwanscherer eine Minute später. Was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben Elvedi und Friedrich in Passstaffetten gehabt, die jenseits von Gut und Böse waren. Also wirklich, wir haben mehr zwischen unseren Innenverteidigern hin und her gespielt, als irgendwas anderes getan. Wenn wir dann aber mal die Situation hatten, dass wir am Flügel eine Überzahl kreiert haben, gerade nach der Einwechslung von Rocco Reitz haben wir das relativ häufig geschafft, dass er ein bisschen abgekippt ist und wir quasi die ersten zwei Linien von Dortmund mit einem Ball hätten überspielen können, dann haben wir es einfach nicht getan, wodurch wir halt Honorar auch noch höher hätten schieben können. Und irgendwie hast du dieser Mannschaft, finde ich, von Minute zu Minute mehr angemerkt, scheiße, wir haben keine Zeit mehr, aber wir haben auch gar keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Und das, also, ich finde so, dass das Schlimme ist, natürlich sitzt du da und schaust dir das Spiel an oder stehst wie ihr im Stadion und schaust dir das Spiel an und wirst so ein bisschen von dieser Hoffnung getragen. Boah, vielleicht fällt einer runter und dann ist gut. Wenn Schwanscherer in der Nachspielzeit das 2-2 macht, dann sagen alle, ja, war ja okay. Aber ganz ehrlich, du spielst so lange in Überzahl und es, also gefühlt hat Dortmund mit der Umschaltsituation von Malen ein, zwei Mal noch fast mehr Gefahr gemacht als wir irgendwie. Es tut mir so weh, das zu sehen, dass wir aus dem Ballbesitz heraus wirklich so planlos teilweise sind. Dann hast du mal eine gute Situation, wo Elvedi mal wirklich über 10, 15, 20 Meter andribbelt, fast bis an gegnerischen 16er. Und alle anderen stehen drumherum und sagen so, yo, Elvedi, du machst das jetzt. Wo ich mir denke, so diese Bereitschaft auch dann, den Ball haben zu wollen, auch wirklich zu zeigen, ey, wenn der Innenverteidiger andribbelt, lassen wir uns Ball entfernt ein bisschen fallen, um auch einen diagonalen Passweg zu schaffen. Es ist nichts davon da. Und das sind Elemente, die wir ja sogar letztes Jahr teilweise noch drin hatten, wo wir wirklich im Ballbesitz mal echt gute Momente hatten. Das fehlt mir so krass. Wir haben am Anfang der Saison, sind wir mit One-Twos am Flügel echt gut gewesen. So, die kriegen wir auch nicht mehr implementiert, weil inzwischen auch jedes Team sich ein, zwei Spiele von uns anschaut und sagt, ja gut, okay, das machen die immer, dann versuchen wir das bestmöglich zu verteidigen. So, wie Möppi eben schon gesagt hat, es kann ja nicht das Mittel sein, dass wir Flanken aus dem Halbfeld reinpölen und dann mal irgendwo einer runterfällt. Und jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass die Wechsel von Seoane, sorry, jetzt muss ich mich in Rage reden. Ich muss das jetzt rauslassen. Die Wechsel von Seoane, also ganz ehrlich, wir haben viel an ihm kritisiert, aber diese Wechsel waren ja genau richtig. Du zeigst der Mannschaft, ey, wir wollen das Ding hier holen. Du bringst Schwanscherer, du bringst Jordan, gut, auch wenn der dann nach 5 Minuten gefühlt verletzt wieder runter musste. Du bringst Hack. Und du spielst sogar mit Honorar teilweise als Wingback und nachher dann als Rechtsverteidiger in der Viererkette zwischenzeitlich. Ja, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so vorgegeben war von außen, aber so sah es dann teilweise statisch aus. Du zeigst also mit allem, was du hast, dass du Eier auf dem Platz nach vorne haben willst, dass du mutig auf das Tor gehen willst. Und dennoch irgendwie passiert halt nicht viel. Also Schwanscherer rechter Flügel war jetzt so gar nichts, meiner Meinung nach. Der hat halt die Boxbesetzung, aber wie?
Ja, also ja, ich fand die Honorar auf Rechtsverteidiger fand ich dann ein bisschen unglücklich, weil der Weg für ihn einfach zu weit war. Er war ja auch verletzt und konnte auch nicht mehr. Die ganze da, ich fand, er hat unglaublich von Stevie Leiner profitiert, der, fand ich, eigentlich einer der Besten auf dem Platz war. Hat mir richtig gut gefallen. Er kam dann nicht mehr in die Situation, also er kam weder in die Situation nach vorne, noch konnte er dann nach hinten vernünftig verteidigen. Fand ich ein bisschen seltsam. Das Zeichen an sich gut, ja, wir wollen jetzt hier vollkommen zur Attacke blasen, aber wie du schon sagst, ein Zeichen an sich reicht nicht. Es reicht nicht.
Ja, was du auch eben sagtest, Marc, mit man hat das Gefühl, so uns läuft die Zeit davon. Also man kennt es ja aus so Situationen, wo du weißt, du bist jetzt einer mehr. Es läuft jetzt hier eigentlich alles nur noch ein Tor. Gefühlt wächst diese Zuversicht ja von jedem Angriff zum Angriff und zum Angriff, dass du denkst, oh, der Nächste, der muss jetzt aber doch drin sein. Der Nächste muss doch aber drin sein. Und ich habe an mir selber festgestellt, dass dieses uns läuft jetzt hier die Zeit davon, aber wir haben auch keine Idee. Das hat sich auch so auf mich übertragen. Also gefühlt, je näher wir dem Abpfiff kamen, desto weniger dachte ich dann bei den Angriffen, die nach vorne kamen, noch so, ja, jetzt gleich, jetzt sitzt er.
Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, der Nächste und der Nächste, so viel Nächste gab es ja schon gar nicht. Das ist ja schon das Problem.
Alte Zuversicht dann doch nochmal.
Ja, und es war ja auch nicht so, dass du wie als du gegen Darmstadt in Überzahl kamst, dass du dann einen Neuhaus hattest, der also quasi 35 Meter vom Tor die ganze Zeit den Ball hatte und den nach links und rechts raus verteilt hat oder vors Tor, hattest du in dem Moment nicht. Also was ich auch nicht so richtig verstehen konnte, war anscheinend noch nicht fit genug, der saß 90 Minuten auf der Bank. Aber es hat nicht funktioniert. Es gab so in jedem Aufbau gab es immer irgendwo einen richtig dummen Fehler. Einen richtig unnötigen Fehlpass. Ich fand, Netz war wieder, also der hat ja nur zwei Modi. Entweder der spielt überragend, dann meistens mit Hack vor sich am Flügel, oder er spielt wie Saarbrücken knietief im Matsch. So.
Wilder Vergleich jetzt, ja, aber du hast eben ein Ding schon gesagt, das finde ich auch, das hat mich tierisch aufgeregt. Wir haben so viele schlechte Entscheidungen dabei gehabt, so viele individuelle Fehler. Ich glaube, das perfekte Beispiel dafür ist die allerletzte Szene. Itakura hat den Ball 20, 25 Meter vor dem Dortmunder Tor. Wir haben rechts eine Option, wir haben links eine Option. Itakura pölt den Ball aufs Tor, wird direkt abgefälscht und Spiel vorbei. So, nur weil Itakura jetzt letzte Woche mal glücklich einen abgefälscht ins Tor bekommen hat, ist es doch in der Situation, da muss mir doch klar sein, ich spiele nach außen, versuche durchzubrechen zur Grundlinie, komme in die gefährliche Zone. Stattdessen versucht unser Innenverteidiger, der jetzt das zweite Spiel auf R6 spielt, diesen Ball aufs Tor zu schießen.
Weißt du, was das ist? Das Pavard-Syndrom. Einmal ja. So ein Ding reingekegelt und jetzt denken, er muss jetzt immer aus 30 Metern schießen.
Ja, das stimmt. Nur bei Pavard wurde es ja sogar teilweise wenigstens noch gefährlich. Das kann man Itakura jetzt nicht mal nachsagen. Also ganz ehrlich, wir hatten auch erste Hälfte so viel Abspielfehler im Aufbau in Situationen, wo es dir wirklich wehtut. Also wir können ja auch davon Glück sprechen, dass Dortmund dieses Jahr einfach auch nicht so stark ist. Sonst die hätten uns ja teilweise auch richtig wehtun können. Also ich erinnere mich an ein paar Umschaltsituationen, wo sie dann auch mit Brand gefühlt wieder 30 Meter über den Platz laufen könnten im Umschalten und uns wirklich richtig hätten wehtun können. Und wir dann auch fast von Glück sagen müssen, dass dann da mit Bino Gittens und Moukoko zwei Spieler auf dem Platz standen, die zuletzt einfach nicht viel gespielt haben und auch in der Entscheidungsfindung nicht so gut waren. Wenn du da einen Sancho hast und vielleicht einen Füllkrug, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Dann können die dich richtig auseinandernehmen. Und ich meine, ich bin insofern froh, dass wir nicht wie in den letzten, ja, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren häufiger mal Marco Reus haben jubeln sehen vor der Nordkurve. aber also, Edin Terzic hat hinterher gesagt, wir haben uns diesen Sieg verdient, weil wir echt gut verteidigt haben. Und ich würde den Satz gerne rumdrehen und würde gerne sagen, Gladbach hat sich keine Punkte verdient, weil wir echt offensiv zu schlecht waren.
Ja, wir haben jetzt keine Punkte und 5 verletzte Spieler. Dabei hätten wir lieber 5 Punkte und keine verletzten Spieler. Also, du gehst aus diesem Spiel raus und hast wirklich nichts gewonnen. Nichts. Keine Erkenntnis, dass es in irgendeiner Form nach vorne geht. Keine Punkte, nichts.
Ja, und dazu muss man ja noch sagen, also Jordan wird wahrscheinlich dieses Jahr kein Spiel mehr für uns machen. Das ist, also, das würde mich sehr wundern. Und dann muss man halt überlegen jetzt, also eine Dehnung im Innenband beziehungsweise Außenbandbereich im Knie, das kann 3 Tage sein, das kann 1,5 Wochen sein. Das wird halt wirklich interessant. Also ich glaube, Elvedi dürfte wahrscheinlich der sein, der am ehesten wieder fit ist. Hat ja, glaube ich, eine Sehnenreizung.
Ja.
Das sollte als erstes wieder klappen. So, Onora wird interessant. Ngumu hat wahrscheinlich ab Minute 10 oder so mit einem Außenbandriss gespielt. Was natürlich unterm Adrenalin schon geht, aber also...
Patrick Herrmann spielt seit 10 Jahren ohne Kreuzbänder, also sorry, ja. Sollen Sie sich mal nicht so anstellen, bitte.
Das sieht man aber. Nee, ist alles gut.
Nein, Quatsch. Flacco, also ich fand, Flacco hat eine Energie auf den Platz gebracht, die war schon gut, also sie war angebracht für die Situation, nur, ja, hat da noch nichts mehr gebracht.
Wisst ihr, wie Patrick Herrmann inzwischen für mich aussieht? Und es tut mir wirklich leid, weil ich liebe diesen Jungen. Er sieht für mich aus wie der kleine Bruder, den du mitnehmen musst als älterer Bruder, wenn du so einen 4-5 Jahre jüngeren Bruder hast, den du mit zum Fußballspielen nehmen musst. Er hat voll Bock und er ist richtig motiviert, aber der kriegt einfach nicht geschissen. Ich weiß nicht, irgendwie das fällt mir wirklich schwer. Und ich habe gestern mal so aus Spaß mir eine Aufstellung zusammengebastelt fürs nächste Spiel. Ja, wird interessant.
Ja, wir können mal eben die Verletzten einmal durchgehen. Jordan, Muskelfaszienriss im linken Oberschenkel. Ngumu, Außenbandriss im rechten Sprunggelenk. Leiner, Innenbanddehnung im rechten Knie. Onora, Außenbanddehnung im rechten Knie. Und Elvedi, Sehnenreizung im rechten Knie.
Plus Manu Kone, der verletzt ist.
Ja.
Plus Neuhaus, wo wir nicht wissen, was mit ihm ist. Also ob er einfach noch nicht fit genug ist oder was los ist.
Mhm.
Plus Christoph Kramer, der seit 2 Wochen krank ist. Plus Toni Janschke. Also jo. Ist schon interessant. Jetzt am Wochenende war, glaube ich, Grant Leon Ranos noch mit einer Muskelverletzung raus, wenn ich das richtig
gesehen habe. Sprunggelenk. Der hatte auch irgendwas am Sprunggelenk.
Ja. Also es wird interessant. Also ich meine, zur Not, ja, gib mir ein Trikot, dann mache ich das auch. Ne? Also, ich sag's euch ehrlich, dann habt ihr wenigstens alle was zu lachen. Dann wird's zwar auch scheiße, aber dann habt ihr alle was zu lachen.
Bisschen Prellbock im Mittelkreis spielen wie Jordan.
Also ich sag dir ehrlich, ne, jetzt gegen Hoffenheim. So, oder vielmehr in Hoffenheim. Ne? Also ich weiß nicht, da musst du ja auch nicht mal groß nervös sein, weil so viele Zuschauer sind ja eh nicht da.
Mhm.
So, also aus Gladbach sind wahrscheinlich mehr da als von Hoffenheim am Ende. So, und dann ist ja eigentlich cool, da zu spielen. So. Also ich würde das schon machen. In der Pre-Zero Arena.
Ja.
Problem ist, dass ich selber 2 Kreuzbandrisse habe und das wahrscheinlich nichts wird. Also ich glaube, dass ich nicht besser wäre als...
Die beiden Kreuzbandrisse sind das Einzige, was dich davon abhält.
Ja, genau.
Sonst wärst du anders.
Eigentlich alles nach Plan. nein, also ich mach's ich da gerne irgendwie.
Ich möchte dich im Laufduell gegen Ilas Bebou mal sehen.
Ja, ey. Von mir. Das sieht aus wie Oscar Wendt zu seinen besten Zeiten, gar kein Problem. Aber
Bebou startet an der Grundlinie und Marc an der Mittellinie und dann mal gucken, was passiert.
Ich sag's euch, Bebou gewinnt trotzdem mit 15 Meter Vorsprung, garantiert. Aber ich mach das einfach wie Niko Kovac, weil der hat ja auch schon gesagt, an der Taktiktafel gewinnt er jedes Spiel. Das ist auch mein Job. Aber zur Not, ja, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall interessant. Das Schöne ist ja, irgendwer schrieb gestern so, wir brauchen noch 3 Punkte, scheißegal woher. Ja, 3 Spieler wären erstmal schön, die zurückkommen aus Verletzung. Ja,
wir brauchen noch 3 Spieler, egal woher.
Ja, also wirklich, das wird ja abenteuerlich. Das ist ja auch dieses Jahr echt, echt hart. Also ich kann mich an Saisons erinnern, wo wir wirklich mal über 8-9 Wochen alle Spieler zur Verfügung hatten. Und dieses Jahr ist ja gefühlt, jede Woche fallen 2, 3 wieder raus, die da vor die Woche noch dabei waren. Das ist schon echt nervig. Also Keine Ahnung. Ich glaube, wir können die steile These aufstellen, dass Möppi nächste Woche nicht im Podcast startet mit, ja, bei der Aufstellung haben wir dieselbe Elf wie in der Vorwoche gehabt.
Ja, sehr steile These.
Ich weiß nicht, also bei Jordan fällt das, glaube ich, gar nicht so auf, wenn er da mit einer Muskelverletzung steht. Da muss ja eh nicht so viel laufen.
Ach komm. Also ja, also die Bundesliga, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist diese Saison auch einfach irgendwie seltsam. Wir haben jetzt 31 Punkte nach dem 29. Spieltag und sind immer noch Elfter. Also ich weiß auch nicht. Gut, letzte Saison wärst du, wenn ich richtig sehe, hier wärst du Zwölfter gewesen, aber nur mit 6 Punkten Abstand auf dem Relegationsplatz. Jetzt hast du 5 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Oh, ja. Es ist alles irgendwie, ich weiß auch nicht.
Es ist ja die Liga allgemein dieses Jahr. Also ich meine, guck mal nach Frankfurt. Die haben gefühlt 2 der letzten 10 Spiele gewonnen und die sind immer noch Sechster. Also die werden europäisch spielen wahrscheinlich nächstes Jahr. Obwohl die auf einem etwas höheren Niveau eigentlich genauso klagen wie wir die ganze Zeit. Also die Liga ist irgendwie dieses Jahr, Leverkusen marschiert da vorne weg und dahinter wollen sie irgendwie alle nicht so wirklich. Alle ein bisschen zu...
Platz 11 bis Platz 15, nee, Platz 10 bis Platz 15 haben in den letzten 5 Spielen insgesamt alle 4 Spiele gewonnen. Ach, schön.
Ich glaub, das einzig Schöne könnte wirklich werden, wir retten uns und der erste FC Köln macht das, wonach es gerade aussieht, nämlich sang- und klanglos in die zweite Liga zu gehen. Und ich glaube, dann haben wir doch irgendwo alle ein bisschen Frieden gefunden, oder?
Ich weiß nicht, also ich habe die schon gerne in der ersten Liga mit dem Derby und so. Also
ja, dieses Jahr haben wir 1 Punkt aus 2 Spielen geholt. Weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Also dann sage ich dir ehrlich, habe ich eher Bock, Punkte gegen Kiel oder wen auch immer da noch kommt zu holen.
Wenn die dann in Heidenheim am letzten Spieltag wieder die schwarzen Rauchbomben gezündet werden, dann wissen wir, glaube ich, alle Bescheid, was passiert ist, wie damals. Ja, das ist das Einzige, wenn das Einzige ist, was uns in dieser Saison noch irgendwie hilft, über unsere Situation hinwegzukommen, dann ist eigentlich auch, dann läuft so viel verkehrt.
Ich hab gestern noch zu einem Kollegen gesagt, der hat mich gefragt, so hast du eigentlich, glaubst du, dass wir noch absteigen können? Ich gesagt, ja, rein rechnerisch geht das, aber irgendwie glaube ich viel mehr, dass die Bundesliga dieses Jahr wirklich so kacke ist, dass irgendwer anders noch dumm genug ist, vor uns oder hinter uns dann zu stehen am Ende. Mhm. Das, also gefühlt, wir könnten jetzt jedes Spiel verlieren und trotzdem würden wir wahrscheinlich, ja, darf ich jetzt nicht so sagen, aber ne, also es ist so komisch. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe die Bundesliga nicht. Ich verstehe diese Spiele nicht.
Irgendwo ist es ja auch ein bisschen traurig, ne, wenn du bleibst in der Liga, aber halt nicht so wirklich aus eigener Kraft, sondern wirklich, weil andere schlechter sind, weil andere dümmer sind in entscheidenden Spielen und ich weiß auch nicht. Also hat schon mal mehr Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall.
Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass das, was Borussia jetzt auch in den letzten Tagen gesagt hat, nämlich dass all die Storys rund um Nils Schmadtke, die letzte Woche so aus einer Quelle herauskamen, dass die alle mehr an den Haaren herbeigezogen sind und dass er bleibt. Denn das, glaube ich, könnte eine spannende Personalie werden. In was für einer Konstellation dann auch immer. Aber ich glaube, dass er frischen Wind reinbringen könnte, wenn er denn seinen Aufgaben auch als Kaderplaner etc. nachkommen darf. Und dann schauen wir mal, was da nächstes Jahr für ein Team steht. Also wir haben jetzt schon häufig den Namen Sander von Holstein Kiel gehört. Auch aus diversen Quellen schon, dass das fix ist. Aber bislang gibt es da ja noch nichts zu.
Der eine brutale Saison spielt in der zweiten Liga.
Hat am Wochenende wieder ein geiles Tor
gemacht. Richtig gutes Spiel gemacht.
Ja, schauen wir mal, wer uns verlässt, wer bleibt, was passiert. De facto ist eigentlich nur eins klar, viel beschissener, was so die Emotionslage angeht, als diese Saison kann es eigentlich nicht werden. Mhm. Wir ziehen uns an so kleinen Dingen ja hoch und ja, leben wirklich davon, dass andere dümmer sind als wir, wie wir eben schon gesagt haben. Und ich glaube, das ist einfach das, davon wollen wir weg. Wir wollen ne, einfach wieder Liebe zu siegen haben. Und das wäre so schön, wenn das klappt.
Einfach oh, wieder irgendwas wie in Mathe. Wie in Mathe keine 4 Minus kriegen, weil der Kiffer aus der letzten Reihe zwar da ist, aber immer noch beschissener als man selber und der Lehrer Mitleid mit einem hat. So fühlt es sich an.
Ich sag euch ehrlich, ne, also nach dem Freiburg-Heimspiel hat sie das ziemlich komplett verloren. Dann war ich letzte Woche, weil wir es einem Nachbarn zum Geburtstag geschenkt haben in Wolfsburg. Dann gewinnen wir da, ich stehe im Block, habe Gänsehaut am ganzen Körper, fange fast an zu heulen und freue mich so krass, dass wir ein Spiel auswärts gewinnen. Und jetzt bin ich am Wochenende im Urlaub, gucke mir Dortmund-Spiel an und sitze da halt 90 Minuten und denke mir so, boah, was ist das alles Kacke hier? Und, ey, das ist so krass, es geht so heftig auf und ab. Dann lieber irgendwas, woran wir so das ganze Jahr glauben können und wissen können, auch wenn es mal scheiße läuft, es wird schon auf lange Sicht irgendwie alles klappen. Weil irgendwie dieses Gefühl fehlt dieses Jahr so krass und das weiß ich nicht. Das hatte ich letztes Jahr deutlich mehr, muss ich sagen.
Ja, wir könnten jetzt auch in der gleichen Situation sein wie Wolfsburg, ne? Wenn wir da, das Spiel verloren hätten. Die stehen jetzt die sind einen Punkt weg von Bochum, 2 von Mainz, das hätten wir sein können. Also das war realistisch. So. Also, und das muss man schon sagen, dass man sich da irgendwie selbst an den Haaren rausgezogen hat, das ist schon aller Ehren wert. Aber mehr ist es dann auch nicht, ne?
Also halten wir fest, wir gewinnen in Hoffenheim, weil ich an der Taktiktafel stehe, Lukas vielleicht noch kurzfristig in den Kader rückt, Möppi sowieso schon als Stimmungskanone in der Kabine dabei ist, darf es halt nur nicht ganz so machen wie Drechslau und mit einem Schokoshake um sich werfen. Und ansonsten alles gut. Also hoffen wir einfach, dass Gladbach noch das ein oder andere nette Spiel hat, wir alle noch mal ein paar Emotionen mitnehmen können. Ja. Und wenn das Wetter besser wird, wird vielleicht auch Gladbachs Saison besser. Vielleicht können wir es so zusammenfassen. Und dann wäre doch eigentlich das Schönste, wenn Toni Janschke am letzten Spieltag noch einen Einsatz bekommt, wenn er bis dahin fit ist.
Noch einmal treffen, noch einmal die Hand vorm Mund. Das wäre schön. Leider ziemlich unrealistisch, aber das wäre schön. Ja, Freunde, mal schauen, was das gibt. Ich habe die Saison eigentlich schon so gut wie emotional, ich möchte es jetzt nicht zu laut sagen, emotional eher mit abgeschlossen. Leverkusen ist Meister, von mir aus können wir jetzt auch abpfeifen. Aber es sind noch es sind noch 5 Spiele zu gehen und das stehen wir auch noch durch. Und mit den Worten würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao. Ciao.